Deutschlandfunk. Themen der Woche.
Mit Katharina Peetz, ich grüße Sie. Der Streit um das Gebäudeenergiegesetz, besser bekannt als Heizungsgesetz, hält an. Unser Kommentator sieht Robert Habecks Rückhalt in den eigenen Reihen bröckeln. Außerdem, an der Razzia gegen Aktivisten der Gruppe Letzte Generation scheiden sich die Geister. Überzogene Maßnahme oder nötiges Durchgreifen des Rechtsstaats. Und bei der morgigen Stichwahl in der Türkei werden auch viele in Deutschland lebende Türkeistämmige ihre Stimme Präsident Erdogan geben. Unsere Kommentatorin denkt über mögliche Gründe dafür nach. Das sind die Themen in unserem kommentierenden Wochenrückblick. Schön, dass Sie dabei sind. So wie wir die vergangenen Jahrzehnte gelebt haben, besonders im globalen Norden der Erde, können wir nicht weiterleben, weil wir damit unsere Lebensgrundlage zerstören. Unsere Art zu wirtschaften, zu wohnen, zu essen, mobil zu sein, zu arbeiten und zu heizen, all das muss sich ändern. Das ist eigentlich jedem klar, der sich mit der Erderwärmung befasst hat. Auch und gerade den meisten Politikerinnen und Politikern. Aber politische Maßnahmen, um gegenzusteuern und die harte Realität des Klimawandels abzufedern, über die muss im Detail gestritten werden. Bei der Debatte um das sogenannte Heizungsgesetz scheinen die inhaltlichen Aspekte allerdings eher Nebensache. Im Zentrum der Kritik steht Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck. Unser Gastkommentator Burkhard Ewert, Chefredakteur für Politik und Gesellschaft der Neuen Osnabrücker Zeitung, meint, das habe sich Habeck selbst zuzuschreiben.
Man kann von niemandem etwas verlangen, was er nicht kann. Das sagt Winfried Kretschmann mit Blick auf die Auswirkungen von Robert Habecks Heizungsplänen. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg empfahl dem Bundesminister und Parteifreund, den Zeitplan und die Umsetzbarkeit seiner Vorhaben noch einmal zu überdenken. Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur und ehemaliger grüner Umweltminister in Schleswig-Holstein, hat es ebenfalls nicht eilig. Der Bundestag werde berechtigte Bedenken berücksichtigen und für Änderungen sorgen. Das Gesetz werde dann eben einige Wochen später beschlossen, meinte Müller. Genau das, was Habeck zur Weißglut trieb und er dem liberalen Koalitionspartner als Wortbruch ankreidete. Ottmar Edenhofer, Präsident des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, ging noch weiter. Habeck solle das Gesetz mit seinen vielen kleinteiligen Vorschriften, Strafen und weiteren Regelungen komplett zurückziehen und einen neuen Ansatz wählen. Kritik von Kretschmann, Müller, Edenhofer, sieht so eine rechte Kampagne aus? Ist es wirklich nur die FDP, an der alles scheitert? Wobei Habeck ja recht hat, dass es auch zu Übertreibungen kommt. Das Heizungsgesetz alleine erklärt den Gegenwind nur bedingt. Trotzdem haben sich der einstige Hoffnungsträger und seine Partei auch überzogene Reaktionen selbst zuzuschreiben. Warum? Erstens wird es auch im eigenen Lager einsam um Habeck. Da spielt die Rivalität zu Annalena Baerbock eine Rolle. War die Partei früher in inhaltliche Flügel gespalten, ist sie es jetzt in Anhänger der beiden Spitzenleute. Bedingungslosen Rückhalt hat Habeck jedenfalls nicht. Zweitens wurde mit der Affäre um den Staatssekretär Patrick Greichen deutlich, dass man Filz bei den Grünen nicht so schlimm findet, wenn er in der Blase der Ökoförderszene stattfindet. Man rieb sich die Augen. Dass es andere Experten nicht gebe, ist zudem glatt gelogen. Drittens, womöglich am wichtigsten, es scheint einen Punkt erreicht, an dem ein relevanter Teil der Bevölkerung einen moralisch bevormundenden Politikstil nicht nur beklagt, sondern sich wehrt. Bei Corona hat man es noch mit sich machen lassen. Aber bei der Energie ist nun erneut offensichtlich, dass Deutschland einen kostentreibenden und wirtschaftsschädlichen Sonderweg wählt. Jeder Haushalt ist erheblich betroffen. Der Wertverlust des eigenen Hauses und die Angst vor dem zwangsweisen Auszug sind reale Folgen. Selbst im günstigsten Fall müssen Hausbesitzer realisieren, dass Habeck ihnen eine Technologie vorschreiben möchte, die Zehntausende Euro mehr kostet als die alte. Selbst wenn sie sich das leisten können, geht es immer noch um Geld, das sie womöglich lieber frei und für etwas anderes ausgeben möchten. Vielleicht hängt es auch mit dieser persönlichen Betroffenheit zusammen, dass Medienleute Habeck zunehmend ungnädig behandeln. Die Alternative Taz legte bei Greichen als erster Titel den Finger in die Wunde. Der Spiegel schrieb massiv auf dessen Rücktritt hin. Die Süddeutsche Zeitung merkte jüngst süffisant an, dass nicht alle Menschen in den vergangenen Jahren ihre Zeit in Klimaseminaren der Heinrich-Böll-Stiftung verbracht haben, wohl aber für ihre Familien Brötchen holen waren. Da hat sich etwas verändert. Auch bei Habeck. Als er ins Amt kam, gab er sich offener, redete er moderner, inszenierte er sich als verständiger Erklärer. Dann hat er sich verheddert im Geflecht seiner Lobby-Experten, die dachten, jetzt könnten sie endlich bestimmen, was sie schon immer wollten. Politik ist aber komplizierter. Zu ihr zählt auch, dass sich nicht alles nur um Heizungen und die Ukraine dreht. Inzwischen befindet sich das Land in einer Rezession. Zugleich steigen die Preise. Fast überall in Europa ist die Lage besser als in Deutschland mit seiner Fortschrittskoalition. Vielleicht fällt dem Wirtschaftsminister ja eine Antwort ein, woran das liegt. Dieser Mann, man hätte es fast vergessen, heißt ebenfalls Habeck. Heizungen könnten bald sein kleinstes Problem sein, Deutschlands ebenso, mit oder ohne Habeck.
Der Kommentar von Burkhard Ewert, Chefredakteur für Politik und Gesellschaft der Neuen Osnabrücker Zeitung. In einem Zeitungsinterview kündigte Habeck inzwischen Nachbesserungen beim Heizungsgesetz an. Dazu gehören unter anderem ein gestaffeltes Startdatum und mehr Technologieoffenheit. Wo hört legitimer Protest auf und wo fangen kriminelle Handlungen oder gar Terrorismus an? Diese Frage wird mit Blick auf die Klimaschutzaktivisten der letzten Generation derzeit wieder diskutiert. Mitte der Woche fand eine Razzia gegen Mitglieder der Protestgruppe statt. 15 Wohnungen wurden durchsucht. Laut Staatsanwaltschaft besteht der Verdacht auf Bildung bzw. Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Während Kritiker die Durchsuchungen als unverhältnismäßig bezeichnen, erklärte beispielsweise die Innenministerin Nancy Faeser, die Razzia zeige, dass sich der Rechtsstaat nicht auf der Nase herumtanzen lasse.
Die rote Linie im Rechtsstaat ist aus meiner Sicht ganz klar: legitimer Protest endet immer dort, wo Straftaten begangen werden und andere in ihren Rechten verletzt werden. Wenn diese rote Linie überschritten ist, dann muss die Polizei auch handeln.
Unser Kommentator Michael Köhler meint, mit ihren Aktionen habe die Protestgruppe Letzte Generation an Sympathien eingebüßt. Es liege an ihr, sich nun auf das Wesentliche, den Klimaschutz, zu besinnen.
Die Bezeichnung der letzten Generation als Klima-RAF, wie sie etwa CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt im April dieses Jahres wiederholt hat, sei dummes Zeug. Das sagte Ex-Bundesinnenminister Gerhard Baum schon vergangenen November in diesem Programm. Die Aktionen der letzten Generation sind, um es vorwegzunehmen, radikal, sie sind auch extrem. Sie sind ärgerlich, greifen in öffentliche Ordnung ein, sind wiederholt rechtsungehorsam. Sie sind aber nicht extremistisch oder terroristisch. Sie legen es nicht auf Gewalt gegen Mitbürger an, entführen und zerstören nicht, verbreiten keine Schrecken, führen auch keinen bewaffneten Kampf gegen den damals sogenannten Schweinestaat. Die wiederholten Attacken aber auf Kunstwerke in Museen und auf Parteizentralen sowie die Grundgesetztafeln im Berliner Regierungsviertel, das Ankleben auf Fahrbahnen öffentlicher Verkehrswege sind regelmäßige, absichtlich wiederholte Störungen mit Straftatcharakter. Sie sind auch nicht strafunwürdiger, nur weil sie im Namen einer guten Sache getätigt werden. Die liberale Gesellschaft kann umgekehrt aber auch nicht von unliebsamen Protestkundgebungen verschont werden, solange sie im Rahmen grundgesetzlich garantierter Freiheiten geschehen. Am Ende der staatsanwaltlichen Prüfung, ob es sich bei Teilen der Organisation um eine kriminelle Vereinigung handelt, kann durchaus befunden werden, dass dieser Verdacht haltlos ist. Die Umweltaktivisten haben durch ihre Aktionen ohnehin Sympathiekredit eingebüßt. Sie haben Nachvollziehbarkeitsdefizite. Keine Autofahrerin, kein Autofahrer, der in Ballungsräumen zur Arbeit pendeln muss, begreift den abstrakten Zusammenhang zwischen Straßenblockade und Klimaschutzzielen. Die letzte Generation ist, anders als frühere Protestbewegungen, kleinteiliger, jünger, gewaltärmer und kooperativer. Sie meldet Aktionen bei der Polizei an und bildet inzwischen auch Rettungsgassen. Das entbindet sie nicht vom Verdacht, im Zuge ihrer Protestgeschichte auf Dauer angelegte, radikalere Strukturen ausbilden zu wollen. Dazu zählen Hinweise auf Finanzierungsströme, ungenannte Geldgeber, Aktionspläne und möglicherweise die systematische Begehung von Straftaten. Das begünstigt das Vorgehen der Ermittlungsbehörden, wobei das martialische Auftreten der Sondereinheiten der Polizei unweigerlich die Frage nach deren Verhältnismäßigkeit aufwirft. Festzuhalten ist, die letzte Generation ist kein zeitlich und örtlich befristetes, ökumenisches Friedenscamp mit Gitarre spielenden Teilnehmern in gebartigter Latzhose, die salzgebackenes und Laubsägeartikel für mehr Klimaschutz im Namen des singenden Wals und der Artenvielfalt auf einer Wiese am Stadtrand verteilen. Die Gefahr von gewaltbereiten Trittbrettfahrern und zunehmender Radikalisierung gibt es in jeder Interessengruppe oder politischen Bewegung. Das ist eine Analogie zur Studentenbewegung der 1960er Jahre, die sich in Teilen radikalisierte und in Terror abglitt. Sich auf die sinnvollen Klimaschutzziele zu besinnen und dem Verdacht der Radikalisierung auszuräumen, liegt jetzt an den Aktivisten selber. Dann gewinnen sie verlorenen Kredit zurück.
Der Kommentar von Michael Köhler zur Razzia gegen Mitglieder der letzten Generation. Die Wirtschaftskrise, extrem hohe Inflation, die Folgen des verheerenden Erdbebens und der Umgang damit, die zunehmende Unterdrückung und Einschüchterung von politischen Gegnern und die Einschränkung der Meinungsfreiheit. All das könnten Gründe dafür sein, den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan nicht erneut zu wählen. Trotzdem hat er bei der Präsidentschaftswahl vor 2 Wochen die meisten Stimmen erhalten. Weil er die absolute Mehrheit aber verfehlte, tritt er am morgigen Sonntag in einer Stichwahl gegen den Oppositionskandidaten Kemal Kılıçdaroğlu an. Kılıçdaroğlu ist rhetorisch und wahlkampfstrategisch in den letzten 2 Wochen zwar deutlich umgeschwenkt, trat spürbar aggressiver auf. Laut Umfragen, die allerdings beim ersten Wahlgang daneben lagen, geht Präsident Erdogan dennoch als Favorit in die Stichwahl. Ihn werden auch in Deutschland lebende Türkeistämmige wählen. Wie passt das zusammen, das Leben in der Demokratie in Deutschland und die Stimmabgabe für einen Autokraten wie Erdogan? Unsere Kommentatorin Luise Sammann meint, die Wahl in der Türkei werfe auch ein Schlaglicht auf die deutsche Integrationspolitik.
Das US-Magazin Politico war es, das diese Wahl in der Türkei zur wichtigsten des Jahres erklärt hat. Es ist nicht mehr und nicht weniger eine Richtungswahl. Autokratie versus Demokratie, das ist die Alternative. Darüber entscheiden nicht nur die Wähler und Wählerinnen in der Türkei, darüber entscheiden auch die vielen türkeistämmigen Menschen in Deutschland. Kein Wunder also, dass auch ihr Wahlverhalten stets im Fokus stand und steht. Wie schon 2018 bei der letzten Präsidentschaftswahl, als 65% der wahlberechtigten Türken in Deutschland für Erdogan stimmten. Eine Gruppe von gut 900.000 Wählerinnen und Wählern also, deren Stimmen schon damals dazu führten, den Deutsch-Türken einen Hang zum Autoritären nachzusagen. Da ist Vorsicht angebracht, denn das wäre ungefähr so, als würde man von den Erfolgen der AfD in Sachsen auf die Ostdeutschen insgesamt schließen. Eine Anmaßung. Und trotzdem ist und bleibt die Frage natürlich nötig und berechtigt, was fasziniert einen Teil der türkischen Wahlberechtigten in Deutschland an einem Autokraten wie Erdogan? Wer nachfragt, der hört vor allem eins. Nach wie vor ist Erdogan für viele seiner Anhängerinnen und Anhänger der starke Mann, der für Aufschwung und Bedeutungszuwachs der Türkei steht und der sich von niemandem etwas sagen lässt, weder im In- noch im Ausland. Was aber sagt es dann über die Integration dieser Menschen aus, die zwar in Deutschland in einer Demokratie leben, zugleich aber so eine Führungsfigur mit unübersehbar autokratischen Ambitionen unterstützen? Wenig, wie ein aktuelles Arbeitspapier des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung DEZIM erneut zeigt. Menschen, die sich für Politik in der Türkei interessieren, egal ob für Erdogan oder gegen ihn, wenden sich deswegen nicht von Deutschland ab. Sie fühlen sich mit beiden Ländern stark verbunden. Ja, das geht, wie hunderttausende Doppelstaatsbürgerinnen und Bürger verschiedenster Nationalitäten täglich beweisen. Wenn sich einige dieser Menschen dabei besonders von Erdogan angesprochen fühlen, dann mag das daran liegen, dass er derjenige ist, der die Gruppe der Auslandstürken als erster für sich und seine Politik entdeckt, sie immer wieder gezielt angesprochen hat. Und das im deutlichen Gegensatz zur türkischen Opposition übrigens, die die Wählerinnen und Wähler in Deutschland erst in diesem Jahr zum ersten Mal richtig wahrgenommen zu haben scheint. Und eben auch im Gegensatz zur deutschen Politik, die lange keine Angebote und Ideen für diese Menschen hatte, außer der ewigen Aufforderung, sich zu integrieren. Dass es mehr gebraucht hätte, dass Integration eben Anstrengungen auf beiden Seiten voraussetzt, scheint vielen erst jetzt langsam zu dämmern. Und so konnten Erdogans markige Auftritte jahrelang besonders da auf fruchtbaren Boden fallen, wo Menschen sich ausgeschlossen oder einfach nicht genügend wahrgenommen fühlten. Natürlich, nicht jeder, der in Deutschland unzufrieden ist, wählt deswegen in der Türkei einen Autokraten. Aber wer mit Erdogan-Anhängerinnen und Anhängern hierzulande spricht, der wird doch immer wieder auf diesen Zusammenhang stoßen. Und wäre allein das nicht Grund genug, um zu fragen, was Gesellschaft und Politik in Deutschland in Zukunft besser machen könnten, um Erdogan und anderen Autokraten die Stirn zu bieten? In den Schulen zum Beispiel, bei der politischen Bildung von Jugendlichen oder beim Thema Vielfalt in Medien und Behörden? All das sind Dinge, die konkret angepackt werden könnten und sollten. Empörung dagegen wird hier wie anderswo niemanden weiterbringen. Genauso wenig wie die jetzt wieder hier und da geäußerte Forderung, die doppelte Staatsbürgerschaft, die ja für 70% der Antragstellerinnen und Antragsteller in Deutschland längst die Regel ist, für jene zu verbieten, die uns nicht in den Kram passen. Namentlich türkeistämmige AKP-Wähler. Nein, so funktioniert Demokratie nicht, so funktioniert höchstens das System Erdogan. Und an dem sollte man sich hierzulande wohl nicht orientieren.
Luise Samann kommentierte die morgige Stichwahl in der Türkei und das Stimmverhalten von Türkeistämmigen in Deutschland. Das war unser kommentierender Wochenrückblick. Ich bin Katharina Peetz. Danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.